Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Alexander Horst. Alexander ist Steuerberater und wir haben uns vor über 20 Jahren schon bei der Ausbildung kennengelernt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Alexander.
Ja, hallo Daniel. Danke für die Einladung.
Erzähl am Anfang mal so ein bisschen von dir. Wie bist du denn in die Welt der Steuerberatung gekommen?
Ja, also am Anfang war das eigentlich gar nicht so absehbar. Also ich habe in der Schule ganz normal Berufsorientierung gemacht und mein Vater sagte, so mit Finanzen, Geld, das interessiert dich doch, mach doch mal ein Praktikum beim Steuerberater. Ja, und da habe ich mit 16 ein Praktikum dort gemacht, glaube eine oder zwei Wochen. Und ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Der hat mir auch einen großen Einblick gegeben in seine Kanzlei. Und das Thema hat mich sofort gecatcht, weil man hat einerseits mit Finanzen zu tun, andererseits, und das fand ich aber auch wichtig, mit Menschen. Also Menschen helfen, ja, Probleme lösen. Man hat aber auch mit einem sehr interessanten Thema zu tun, nämlich Paragraphen. Also ich fand das irgendwie interessant. Und so die ganze Struktur fand ich nett. Und ja, der hat auch mich ganz nett gefunden, hat gesagt, ja, Alexander, gibt verschiedene Möglichkeiten, Steuerberater zu werden oder in die Steuerschiene reinzukommen. Du kannst hier bei mir als Steuerfachangestellter anfangen, die Ausbildung machen, aber du kannst auch zum Finanzamt gehen. Die Ausbildung ist ziemlich gut. Ja, und dann habe ich gedacht, probierst du mal die Schiene übers Finanzamt, habe mich dann dort ganz normal beworben und habe dann erst nachher erfahren, was das eigentlich für ein Glück war, weil damals, als ich eingestellt worden bin, 1999, haben die halt von, keine Ahnung, 90 Bewerbungen zwei genommen. Und das ist mir erst nachher bewusst geworden, was ich da eigentlich für ein Glück hatte. Ja, und dann habe ich da angefangen und mir war nicht klar, was man mit diesem Abschluss alles Tolles machen kann. Also in Nordkirchen, das ist ja die Fachhochschule für Finanzen, da muss man erstmal sagen, da scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, die mögen das Thema Steuern überhaupt nicht. Das merkt man auch sehr schnell. Die sind dann nach einem halben Jahr weg. Ist ja auch okay, weil im Abi hat man es vorher einfach nicht gehabt. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Aber ich war, Gott sei Dank, einer von denen, die gesagt haben, ach Mensch, das ist aber ein cooles Thema. Das ist vielfältig, das ist immer wieder aktuell, es ändert sich. Ja, ja, dann habe ich das durchgezogen beim Finanzamt. Und was mir halt nicht klar war, ist, wenn man Finanzbeamter ist, dann musst du ja nicht nur auf dem Finanzamt arbeiten. Obwohl das auch schon vielfältig ist mit Außendienst, Innendienst, OFD, Ministerium und so weiter, sondern du kannst Aufsätze schreiben, Vorträge halten, ja, etc. pp. Und das mit dem Aufsätze schreiben und Vorträge halten, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und da hatte ich einen sehr netten Sachgebietsleiter. Ich weiß nicht, kennst du den noch, den Herrn Günther? Ich glaube, ja. Das darf ich sagen, weil ich möchte das positiv hervorheben. Es war ein fachlich hervorragender Sachgebietsleiter, auch menschlich sehr nett. Und ich habe den gefragt, wie geht das denn, so ein Aufsatz schreiben, wie macht man das? Hat er gesagt, ja, suchen Sie sich ein Thema aus, das Sie interessiert, schreiben das runter und dann schicken Sie das an den Verlag, mal gucken, ob der das nimmt. Ja, und dann habe ich das, was noch mein erster Aufsatz war, Hinzurechnung, Paragraph 8 Gewerbesteuergesetz und 44a, wie die miteinander zusammenhängen. Das war in der Steuer und Studium im Jahr 2003. Und da habe ich dann irgendwie Blut geleckt. Und da habe ich dann in einem Jahr, ich glaube, 6 Aufsätze geschrieben. Und der nächste Schritt war dann für mich, Da habe ich dann schon das Finanzamt gewechselt, also an ein anderes Finanzamt bin ich versetzt worden. Da wollte ich mal Vorträge halten. Da weiß ich noch, beim ersten Vortrag war ich richtig nervös. Aber ich habe mich da durchgebissen und so hatte ich dann für mich als Finanzbeamter schon, sag jetzt mal, diese Zweigleisigkeit. Also einerseits war die Arbeit beim Finanzamt interessant, aber andererseits habe ich dann auch schon so ein bisschen in die Selbstständigkeit reingeguckt, nämlich das Aufsätze schreiben und Vorträge halten. So bin ich da so reingekommen.
Finde ich schon super spannend. Also gerade wenn du jetzt ganz am Anfang sagst, boah, damals, da haben die nur 2 Leute genommen von 90 Bewerbern. Das war bei mir auch immer so. Das heißt, man musste eigentlich immer einen Klimmzug mehr machen und immer ein bisschen besser sein als die anderen. Und das war unglaublich schwer. Das kennt man ja heute gar nicht mehr, weil heute, wenn es einer bewirbt, bist du ja schon vor und denkst, hey, da ist einer. Das war eine ganz andere Zeit. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist auch alles viel schwieriger, weil diese Karriereschritte zu machen. Ne? Einfach weil die Stellen, weil viele Leute auf so Stellen wollten und die gab es nicht ganz so einfach.
Ja.
Und das ist auch bei ganz vielen anderen Sachen, die du gemacht hast, mal eben so einen Aufsatz schreiben. Das hast du gerade erzählt, habe schon einen Aufsatz geschrieben. Aber man denkt, wie viel Arbeit das ist und wie viel, ja, man sich da auch selber fortbilden muss, bis man mal so einen guten Aufsatz schreiben kann. Das dauert alles. Und bei den Vorträgen ist es so, da muss man ja schon diesen Mut haben, vor Menschen zu sprechen. Das kann ja auch nicht jeder.
Ja, also ich weiß noch, boah, was ich da für eine rote Bombe hatte. Also der war auch nicht gut, der Vortrag. Ich weiß noch, auf einer Einkommensteuerbesprechung habe ich über PKW-Eigenverbrauch gesprochen. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ich weiß noch, wie ich so diesen Kloß im Hals hatte und dieses schwitzige Hände. Ja, du weißt gar nicht, was du da vorne eigentlich sagst. Das war schon krass. Also da muss ich auch sagen, da habe ich mir gedacht, wow, wenn das so bleibt, dann ist das nichts für dich. Aber ja, ich wollte es einfach. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man so, wie man das in den Griff kriegt, das Lampenfieber.
Ja. Ja, das ist so, das ist wirklich für viele schwer. Das war bei mir genauso. Die ersten Vorträge waren mir auch mal eine kleine Katastrophe. Und mittlerweile kann man einen blind auf eine Bühne schicken und sagen, ja, erzähl mal über irgendwas, dann macht man das. Das hilft einfach nur, hilft auch nicht, das zu Hause zu üben alleine. Man muss dann wirklich auch so Bühnen üben und ja, dann sind die ersten Vorträge vielleicht mal nicht optimal und die werden im Laufe der Zeit einfach ein bisschen besser.
Genau, man muss dranbleiben, wie eigentlich bei allem. Ne?
Jetzt bis dahin, also meine Familie wird jetzt sagen, du hast ja alles erreicht. Du hast beim Finanzamt studiert, das ist ja sehr schwer, es zu schaffen, diesen Abschluss mit Erfolg gemacht. Dann hast du da nicht nur beim Finanzamt Job angenommen, hast nebenbei, ich sag mal, Aufsätze geschrieben, Vorträge gehalten und hast deine Karriere weiterentwickelt.
Mhm. Ja, also bei mir war es dann so, mir hat das wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wenn man dann den einen oder anderen Vortrag macht, dann ist die Tatsache, dass man beim Finanzamt jetzt finanziell nicht besonders üppig ausgestattet wird, ist das auch nicht mehr so schlimm. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, soll ich überhaupt noch den Steuerberater machen? Habe da wirklich überlegt, soll ich die 1,5 Jahre Zeit investieren, Geld investieren, weil ich hatte auch Aussichten auf eine OFD-Stelle im Unternehmenssteuerreferat. Hab dann aber gedacht, okay, ich habe noch keine Familie, habe im Prinzip Freizeit, wenn man das mal so sagen darf. Und das Thema interessiert mich ja auch wirklich. Also mache ich den Steuerberater als Fortbildung. Ja, dann habe ich bei der Steuerfachschule Dr. Endres, 2006 war das, mit dem Samstagskurs angefangen. Und das war im Prinzip wieder wie in Nordkirchen. Man merkt, Mensch, das Thema ist super, das interessiert einen. Und die Sachen, die man da lernt, bringen noch mal eine ganz andere Perspektive da rein. Weil beim Finanzamt ist die Ausbildung natürlich sehr, sehr stark geprägt auf die Tätigkeit im Finanzamt. Aber im Steuerberaterkurs, in der Ausbildung, ja, da geht's halt in die Richtung Steuerberatung. Man wird natürlich in erster Linie auf die Prüfung vorbereitet, aber man kriegt ja auch Kontakt mit anderen Kursteilnehmern, mit denen man sich dann unterhält. Und so bin ich mehr und mehr mit dem Thema Steuerberater sein in Kontakt gekommen Und als ich dann die Prüfung hinter mir hatte, war ich natürlich erstmal froh, dass es vorbei war. Aber nach ein paar Wochen, ich hatte eine recht gute Note, das haben die Diplom-Finanzwirte ja eigentlich immer, hat es mich dann so in den Fingern gejuckt, mal den Marktwert zu testen. Und habe dann so ein paar Bewerbungen rausgeschickt, ein paar Gespräche geführt. Und dann habe ich von einem großen deutschen Konzern ein ganz gutes Angebot bekommen. Also da passte alles. Kleine Führungsverantwortung habe ich bekommen. Alle anderen Rahmenbedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsort, Gehalt, das passte. Ja, und dann hatte ich eine schwierige Entscheidung vor mir. Das war dann so, das war ich dann selber schuld. Ich habe mich ja selber in diese Lage versetzt. Ich hatte eine super schöne Stelle beim Finanzamt. Ich war Hauptsachbearbeiter für Körperschaftsteuer und Umwandlungssteuer. Und das in einem Kölner Finanzamt, wo sehr viele große Unternehmen ansässig sind. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn man erstmal Familie hat und was weiß ich, 40 ist und so, dann wechselst du auch nicht mehr die Seiten. Hab viele Gespräche geführt mit meiner Partnerin, meiner Familie und habe mich dann dazu durchgerungen, die Seiten zu wechseln. Und das war am Anfang ein ganz komisches Gefühl, muss ich sagen, für mich persönlich. Ich vergleiche das immer so mit dem Schwimmerbereich im Schwimmbecken. Du bist vorher im Nichtschwimmerbereich, du bist Beamter, es kann dir nichts passieren. Du kannst immer stehen und wenn du dann hinter die rote Linie, hinter das Seil schwimmst, da ist auf einmal der Boden weg. Du bist für dich alleine verantwortlich. Wenn du Mist baust, dann ist schlecht, aber wenn man gut ist, ja, dann ist man halt frei. Und am Anfang war das ein sehr merkwürdiges Gefühl für mich. Mittlerweile liebe ich das total. Und dann bin ich dort angefangen in dem großen Konzern, in der Ertragssteuerabteilung, in der Steuerabteilung natürlich. Und habe dann aber zu denen gesagt, weil ich hatte eine komfortable Verhandlungsposition, ich hätte gern eine Nebentätigkeitsvereinbarung. Ich würde mich gern selbstständig machen als Steuerberater. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert. Und das war für die auch kein Problem, weil ist ja keine Konkurrenz. Ja, und da habe ich mir für, ich weiß noch, 300 Euro ein Schild machen lassen, Steuerberater. Habe das an die Tür gemacht, ans Haus. Und ja, eine kleine Internetseite gebaut. Und dann habe ich so meine ersten Steuererklärungen gemacht. Und das hat dann seine Zeit gedauert, bis da mal sich was getan hat. Also ich bin organisch gewachsen. Ich habe ja keinen Umsatz dazu gekauft. Und 2011 kam dann noch eine Sache dazu mit den Vorträgen. Das hat sich mittlerweile auch ganz gut weiterentwickelt. Da wurde mir dann angeboten, dass ich bei der Steuerfachschule Endres, da habe ich mittlerweile Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirte ausgebildet, da wurde mir angeboten, dass ich dann auch Steuerberater ausbilde. Und das hat sich dann auch ganz gut entwickelt, toi, toi, toi. Und so kam ich dann schon wieder in eine Situation, wo ich später von außen Druck hatte zu einer Entscheidung. Weil Steuerbüro, Vorträge und Angestellten-Tätigkeit, das ist einfach zu viel. Jetzt musste ich mich entscheiden, ja, welche Sachen hake ich ab? Und da muss ich sagen, bei diesem Konzern gab es ein, zwei personelle Veränderungen, die mir dann nicht gut gefallen haben. Und so wurde mir dann die Entscheidung relativ leicht gemacht. Und da habe ich dann in diesem Konzern gekündigt. Das war 2018. Ja, und so bin ich jetzt seit 2019 in eigener Kanzlei tätig und bin halt bei der Steuerfachschule Endres. Das ist so mein Mutterschiff. Deswegen sage ich das. Bin ich da als Dozent in der Steuerberater-Aus- und Fortbildung tätig. Und vor 4 Jahren kam dann eine glückliche Fügung dazu. Ein Dozentenkollege, der Professor Peter, fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm Gestaltungsberatung mitzumachen im Bereich Umstrukturierung. Und da habe ich gesagt, ja, das ist genau mein Ding. Das habe ich beim Finanzamt gemacht, das habe ich bei dem Konzern 10 Jahre gemacht, M&A, Umstrukturierung und so weiter. Und so muss ich sagen, bin ich im Moment eigentlich sehr glücklich. Also ich bin eigenverantwortlich in eigener Kanzlei, habe aber auch wirklich spannende Fälle über Professor Peter und Partner. Ja, und durch diese Aus- und Fortbildung ist man eigentlich immer gezwungen, aktuell zu bleiben. Ja, und so muss man wirklich sagen, Glück gehört auch dazu. Aber wenn man immer seine Fühler ausstreckt, mit Leuten spricht und vor allen Dingen auch sich anstrengt, ja, meistens kommt was Gutes dabei raus. Sorry, jetzt habe ich viel geredet.
Ach, war auch kein Problem. Du sagst das gerade so als Letztes. Ja, ich hatte viel Glück, aber ich würde sagen, du hast ja das auch hart erarbeitet. Glück gehört immer irgendwo dazu, dass man die richtigen Menschen kommt, einen richtigen Job, die richtigen Rahmenbedingungen hat. Aber wenn man dafür arbeitet, kommt das Glück häufiger zu einem, als wenn man nicht dafür arbeitet. Und das ist bei dir so. Wir haben ja einen relativ gleichen Werdegang, gerade in den ersten Jahren. Wir waren beide beim Finanzamt, waren beide bei einem Konzern. Danach hat sich aber die Richtung so ein bisschen geändert. Und das finde ich auch ganz toll, dass man hier mal so diese beiden Varianten nebeneinander stellt, die beide, glaube ich, zu einem sehr großen Erfolg geführt hat. Du hast einfach gesagt, ich entwickle mich immer weiter, werde immer besser. Und das ist sehr auf deine Persönlichkeit aufgebaut, deine Karriere, auf dein Fachwissen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe irgendwann gesagt, ja, ich bin eigentlich vom Typen her klar Steuerberater und Unternehmer und vielleicht sogar ein bisschen mehr Richtung Unternehmer, kann also eher so unternehmerische Entscheidungen treffen. Ich habe ja selbst auch ausgebildet, Lehrer auch noch an der Uni. Was ich aber nicht könnte, ist Steuerberater ausbilden. Also das wäre dann für mich ein Step too much, wo ich sage, okay, das würde mir zu sehr ins Steuerrecht gehen, dann werde ich wahrscheinlich vorher irgendwo aussteigen und dann doch lieber wieder was Unternehmerisches machen. Von daher finde ich es ja super, dass man hier mal diese beiden Wege nebeneinander hat, dass man sagt, ich kann mich einfach immer weiterentwickeln, in dem Job immer besser werden und mache dadurch meinen Erfolg oder ich kann sagen, ich baue meine eigene Kanzlei auch immer weiter auf mit anderen Menschen und habe damit Erfolg. Beides funktioniert in der Branche und das finde ich bei uns so toll.
Ja, du hast ja total viele Möglichkeiten, ja. Und das konnte ich wirklich damals überhaupt nicht absehen, dass man in der Steuerbranche wirklich so vielfältige Sachen hat. Und übrigens, das möchte ich hier auch mal sagen, ich finde das richtig cool, was du dir aufgebaut hast. Ist halt eine ganz andere Strategie, ja. Das sehe ich übrigens bei mir auch so ein bisschen als Risiko, weil ich habe keinen Apparat hinter mir. Ja, auch wenn Urlaub ist oder wenn krank ist, ich muss arbeiten. Ich habe jetzt seit fünf Jahren habe ich eine Mitarbeiterin, die Dunja. Und ich muss sagen, das ist auch also ganz dickes Lob an dieser Stelle. Ich bin so dankbar, dass ich die habe. Denn die arbeitet wirklich sauber, akkurat und vor allen Dingen verlässlich. Und ich kann mir vorstellen, wenn man ein gutes Team hat, das muss aber auch gut sein, dann ist das eine wunderbare Sache. Das könnte ich mir so als nächsten Entwicklungsstep für mich vorstellen. Auch hier Kooperation, haben wir auch schon mal gesprochen und so weiter. Ich sehe aber auch, muss ich sagen, ich möchte auch mal ein bisschen über das Risiko oder das Negative in unserem Beruf sprechen. Ich will ja jetzt nicht nur alles rosa-rot an die Wand reden. Ich bekomme bei ganz vielen Kanzleien mit, die haben Personalmangel, Personalwechsel. Und das Arbeitsrecht in Deutschland ist ja auch sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich, was auf der einen Seite gut ist. Aber was auf der anderen Seite auch viele, viele Probleme mit sich bringt. Ich glaube, durch Corona hat sich Richtung Homeoffice vieles verbessert. Aber das ist so eine Stelle, an der ich im Moment sitze, an der ich hadere. Bleibe ich eher klein und genau wie du gesagt hast, auf meine Person beschränkt? Oder baut man halt eine Struktur auf. Also über das Level bist du schon weit hinaus und das bewundere ich auch. Ja, ich glaube, ich wäre daran nicht so gut. Aber reizen tut's mich schon.
Ja, jeder hat seine Stärken, hier sind seine Vorteile. Der große Vorteil in deinem Modell ist, du hast ja wenig Risiko, viele Chancen. Klar, dass du, wenn du persönlich mal ausfällst, ist natürlich an der Stelle ein Problem, wenn es über einen längeren Zeit ist, aber dagegen kann man sich eigentlich auch versichern.
Absolut.
Ich würde also jetzt auch nicht als das ganz große Risiko einstufen. Du hast da keinen riesen Kostenapparat, den du durchfüttern musst und eine wahnsinnig hohe Umsatzrendite. Wer keine Mitarbeiter hat, hat einfach eine hohe Umsatzrendite.
Ja. Das, also prozentual klar, ne, ist ein anderes Modell.
Ja. Und bei uns ist halt das Risiko, du bist halt von anderen Menschen abhängig und gerade heute, wie du eben zu Recht sagtest, ne, Arbeitnehmerschutzrecht ist gut, dass wir die haben. Andererseits, in Zeiten von Fachkräftemangel kannst du die Frage stellen, naja, braucht man die in dem Umfang überhaupt noch? Man müsste ja fast schon Arbeitgeberschutzrechte einführen, weil sich die Situation ja komplett gedreht hat.
Ja.
Ja, das heißt, ja gut, jetzt kannst du dein Modell ja noch hochskalieren, das geht ja. Und jetzt sagst du, ach, jetzt suche ich mir Leute, mit denen mache ich das gemeinsam. Ne? Das ist ja gar nicht so das Schlechteste. Und ansonsten kann man es ja auch über den Stundensatz machen. Im Zweifel wird der ja auch nicht niedriger, wenn man älter wird. Also hat man da auch nochmal einen kleinen Hebel.
Ja, klar. Also ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Ich muss sagen, das wesentliche Asset an meiner Situation, wofür ich wirklich dankbar bin, dass ich das erreichen konnte, ist Flexibilität. Also ich habe ja mit meiner Frau, mit der ich jetzt seit 15 Jahren zusammen bin, 2 Kinder und ich genieße es in vollen Zügen, dass ich außerhalb von Vorträgen arbeiten kann, wann, wie und wo und mit wem ich will. Und wenn die Sonne schön ist nachmittags, dann gehen wir ein Eis essen oder wir gehen Radfahren und dann ruht halt die Arbeit. Ja, und ob ich morgens um 5 oder abends um 9 arbeite, das ist den Mandanten doch herzlich egal. Ja. Und das wäre halt wirklich in einer Struktur, wo ich Mitarbeiterverantwortung habe und auch eine Rechtfertigungspflicht gegenüber Partnern und Partnerinnen. Das wäre da anders. Und das ist auch ein Thema, das ich bei vielen Kollegen sehe, die halt in der Kanzlei in Köln oder in Düsseldorf sitzen. Ja, die sitzen da. Ne? Und im Moment genieße ich das mit meinen Kindern. Ich sage immer zu meiner Frau, sobald die in die Pubertät kommen, suche ich mir eine Großkanzlei. Aber im Moment ist das wirklich toi, 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 spitze.
Ja, finde ich auch dieses Thema Selbstbestimmtheit, auch wie man sich entwickeln kann, das ist in der Steuerberatung schon fast einzigartig. Da gibt es nicht viele Bereiche, wo das geht. Irgendwann sagte mein Schwager mir mal, der arbeitet bei einem Augenoptiker, der sagte irgendwie, ja, ich bin eigentlich ausgelernt, ich kann nichts mehr machen. Und da habe ich gesagt, was ist denn ausgelernt? Und dann meinte er, ja, ich habe in meinem Bereich alles, was man lernen kann, gelernt, da gibt es einfach nichts mehr, da wird doch nichts mehr kommen. Und das ist so für unser Steuermensch ja ganz komisch, weil da kommt ja jedes Jahr was Neues.
Ja, absolut, ja.
Jetzt hast du gesagt, du bist Spezialist für Umstrukturierung. Das heißt, du bist ja Berater für Berater, um das so zu sagen. Also machst du auch für Mandanten, aber du würdest das Thema auch für andere Berater übernehmen.
Genau. Also das ist das, was wir bei Peter und Partner machen. Das ist eine Kanzlei, da hat man, ich glaube, ganz, ganz wenig laufende Mandate. Eher so aus dem historischen Bereich gewachsen. Wir machen nur Beratung für Berater. Wir haben für eigentlich alle Fachbereiche mehrere Ansprechpartner. Zum Beispiel unsere Kati ist super in Umsatzsteuer. Dann haben wir Leute für Erbschaftssteuer. Wir haben Verrechnungspreisleute, Anwälte und halt auch ein paar Leute, die Umstrukturierung machen. Und was ich ganz toll neben dem Menschlichen an dieser Kanzlei finde, ist, es gibt ja so den, ich sag jetzt mal, durchschnittlichen gewachsenen Steuerberater, so wie ich ja auch einer bin. Und es gibt die Big Four. Und dazwischen ist ein ziemlich großer Bereich, wo eine dicke Lücke ist. Und wenn jetzt, ich sag jetzt mal, das meine ich überhaupt nicht abfällig, ja, im Gegenteil, wenn jetzt der normale mittelständische Steuerberater, Steuerberaterin, wenn die eine Umstrukturierung haben, sei es eine Verschmelzung, eine Einbringung, ja, was weiß ich, dann lohnt sich das ja gar nicht für die, sich in das Thema einzuarbeiten. Gleichzeitig haben die aber ein hohes Haftungsrisiko. So, und jetzt kann man natürlich entweder zu Big Four gehen, die kommen da mit Stundensätzen von 600 Euro. Und ganz ehrlich, die kochen auch nur mit Wasser. Und genau in diesem Bereich fischen wir. Ja, also wir bieten Kollegen und Kolleginnen an, dass wir für sie effizient diese Umstrukturierung mit viel Erfahrung lösen und so quasi letztendlich vielleicht sogar kosteneffizienter arbeiten, als wenn sich der Kanzleiinhaber, die Kanzleiinhaberin Tage in dieses Thema einarbeiten muss. Ja, und das ist eine Sache, die ist sehr schön, auch für mich, weil man bekommt verdammt viele spannende und abwechslungsreiche Fälle.
Stimmt. Das war bei mir persönlich auch ein ganz schwerer Punkt. Ich war früher fachlich auch mal relativ tief drin in allen Materien und habe auch alles selber gemacht.
Ja, du warst gemacht. Gut.
Und du irgendwann bist auch noch zu sagen, gut, Daniel. Ja, wird mittlerweile schlechter. Aber irgendwann den Punkt zu erkennen, dass man sagt, für einen Steuerberater, manche Sachen lohnen sich nicht. Also entweder Einarbeiterzeit zu lang oder man hat schon genug um die Ohren. Und dann zu erkennen, man kauft sich ja besser Hilfe ein, dass das ein kluger Schritt ist, hat bei mir auch sehr lange gedauert, weil man will ja alles selber machen, auch wenn man es gerne macht. Jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie Sorgen hat, Risiko oder so, sondern einfach es gerne macht und merkt, man schafft es zeitlich nicht mehr. Und das wurmt einen natürlich schon, aber irgendwann, wenn man mal einige Zeit lang diese 60, 70, 80 Stunden Wochen hatte, irgendwann merkt man, naja, das kann doch nicht so weitergehen. Man muss irgendwann wieder auf, was weiß ich, 50 bis 60 Stunden runter oder vielleicht sogar noch weniger. Aber man kann halt einfach nicht immer weiterarbeiten. Und das ist dann auch ein ganz wichtiger Schritt zu erkennen. Toll, da gibt es andere Berater, die können mir da helfen bei dem Problem.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ne? Also es ist auch so, ich finde es geradezu unseriös, wenn ein Berater sagt, ich kann alles. Ja, Verrechnungspreise, Erbschaftssteuer, Umwandlung, ich mache euch alles. Der Mandant, ich weiß nicht, ob der das durchblicken kann, aber ich finde das total unseriös. Zum Beispiel, ich bin ganz ehrlich, ein Thema, das ich seit 2008, da war meine mündliche Steuerberaterprüfung, komplett ausgeblendet habe, ist Erbschaftssteuer. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Klar, man muss ein Problembewusstsein haben. Zum Beispiel, wenn man eine Umwandlung macht, dann muss man so ein Gefühl haben, Moment, das könnte ein schenkungssteuerliches Problem sein. Aber dann fragt man halt einen Kollegen, ruft den an und sagt, hör mal, ich habe hier den und den Fall, wie siehst du das? Aber das würde mich so viel Energie kosten, da auch noch fit zu bleiben. Und das würde dann wieder zulasten anderer Dinge gehen. Also ich sage ganz bewusst, das ist zum Beispiel ein Thema, das mache ich nicht. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die muss man als Berater treffen. Wo will ich mich hin spezialisieren? Was lasse ich weg? Natürlich kann man auch sagen, ich bleibe Generalist. Aber das halte ich in diesem heutigen Zeitalter, wo wir so viele Kleinigkeiten an Regelungen haben, halte ich für viel schwieriger, als wenn man sich spezialisiert.
Ja, das finde ich ein ganz tolles Schlusswort auch von dir. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen, dass man nicht nur überlegt, wo möchte ich hin, das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, sondern auch, was möchte ich mal nicht machen und lass das einfach mal weg und such mal an der Stelle einfach ein bisschen Hilfe. Hör mal, ganz vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns ja ab und zu zum Mittagessen. Ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen.
Ja, sehr gerne, Daniel, jederzeit. Danke für die Einladung hier, dass ich mit dir diesen schönen Dialog machen konnte. Und ja, freue mich auf das, was da bei uns beiden auch kommt.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.